Ich lese jetzt aus der Bibel 2. Mose, Kapitel 18, Vers 8 bis 27. Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was Jahwe am Pharao und den Ägyptern getan hatte, um Israel zu befreien. Er erzählte von den vielen Schwierigkeiten unterwegs und wie Jahwe ihnen herausgeholfen hatte. Da freute sich Jethro, dass Jahwe so viel Gutes an den Israeliten getan und sie aus der Gewalt der Ägypter gerettet hatte. Er sagte: Jahwe sei gepriesen, der euch aus der Gewalt des Pharao und der Ägypter und von ihrer Unterdrückung befreit habt. Jetzt weiß ich, dass Jahwe größer ist als alle Götter, denn das hat sich gerade an der Vermessenheit der Ägypter gezeigt. Dann opferte er Gott ein Brand- und ein Schlachtopfer. Aaron und alle Ältesten Israels nahmen an dem Opfermahl in der Gegenwart Gottes teil. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Recht zu sprechen. Die Leute standen vom Morgen bis zum Abend vor ihm. Als Moses Schwiegervater das alles sah, fragte er ihn: Was machst du da mit dem Volk? Warum sitzt du alleine hier und die Leute stehen vom Morgen bis zum Abend um dich herum? Mose erwiderte: Die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Auch wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und mache sie mit den Vorschriften und Weisungen Gottes bekannt. Da sagte sein Schwiegervater: Das machst du nicht besonders gut. Es ist viel zu viel für dich und auch für die Leute, die vor dir stehen. Die Aufgabe ist zu schwer, du kannst sie nicht allein bewältigen. Hör auf meinem Rat und Gott möge bei dir sein. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Anliegen vor ihm bringen. Erkläre ihnen die Vorschriften und Weisungen Gottes und zeig ihnen, was sie tun und lassen sollen. Sieh dich aber im ganzen Volk nach tüchtigen und zuverlässigen Männern um. Sie müssen Gott fürchten, die Wahrheit lieben und Bestechung hassen. Setze sie als Verantwortliche für je 1000, 100, 50 oder 10 Personen ein. Sie sollen die alltäglichen Streitigkeiten schlichten und nur mit den schwierigen Fällen zu dir kommen. Mach dir die Last leichter und lass sie mittragen. Wenn du das tust, sofern Gott es dir befiehlt, wirst du bei Kräften bleiben und dieses Volk wird seinen Bestimmungsort sicher erreichen. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Er wählte zuverlässige Männer aus ganz Israel aus und setzte sie als Verantwortliche für je 1000, 100, 50 und 10 Personen ein. Von nun an konnten sie jederzeit Recht sprechen und regelten die einfachen Streitfälle selbst. Nur mit den schwierigen Fällen kamen sie zu Mose. Dann ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und der kehrte heim in sein Land.
Felix hat es schon gesagt, wir sind nach wie vor in der Exodus-Reihe, also diesem zweiten Buch Mose, sind schon relativ weit vorangekommen, finde ich. Und im Vorfeld habe ich mir überlegt, welcher Text sollte heute an diesem Sonntag dran sein. Und da habe ich gedacht, als ich diesen Textabschnitt gelesen habe, den können wir überspringen. Der ist irgendwie, ja, das ist nett, aber irgendwie auch nicht so prickelnd. Da gibt es irgendwie wichtigere. Also zum Beispiel das Kapitel danach, Kapitel 19, da geht es um den Bundesschluss am Sinai. Ja, das ist so richtig großes Kino, wo Gott sich den Israeliten zeigt. Da dachte ich, okay, das ist irgendwie cooler. Da können wir weitermachen. Dieser Text 18 ist irgendwie, da taucht Gott noch nicht mal so richtig drin auf. Also der wird zwar erwähnt, aber das ist auch alles. Und irgendwie ist es ja vielleicht auch eher so ein Text für die, die so Strukturfanatiker oder Organisationsfanatiker sind. Die fahren da vielleicht drauf ab, also so einer wie ich. Aber der Rest halt nicht. Und deswegen dachte ich mir, ach komm. Aber dann habe ich nochmal genauer hingeguckt und dann habe ich mir gedacht, oder ich habe mir die Frage gestellt, warum steht dieser Text hier in diesem Buch an dieser Stelle? Warum? Ist ja kein Zufall. Warum schreibt Mose im Auftrag Gottes diesen Text hier auf? Und noch stutziger bin ich geworden, als ich dann im fünften Buch Mose, also dem letzten in der Reihe, gelesen habe. Vielleicht ganz kurz, fünfte Buch Mose setzt sich wahrscheinlich aus, es ist also quasi wie drei aufgeschriebene Reden von Mose. Daraus besteht das fünfte Buch. Und in diesen drei Reden schaut er auf diese 40 Jahre Wüstenwanderung zurück und gibt den Israeliten quasi nochmal so ganz zentrale Sachen mit. Ja? Und als ich da gelesen habe, was Mose schrieb, da dachte ich so, oh krass, denn ihr ahnt es schon, direkt in Kapitel 1 erwähnt Mose im fünften Buch Mose genau diese Begebenheit auch. Also wenn er schon zurückguckt auf 40 Jahre Geschichte und dann sozusagen so ein bisschen die Essenz nochmal rauskitzelt, den Israeliten mitgibt, dann wird er sich ja wahrscheinlich nicht auf irgendwelche Nebensächlichkeiten konzentrieren, sondern er wird ja schon die zentralen Sachen weitergeben. Und genau da steht eben auch dieses Ereignis, dieser Rat seines Schwiegervaters, beziehungsweise was er dann verändert hat. Und dann dachte ich mir, na gut, so unwichtig wird es wohl doch nicht sein. Und wahrscheinlich hat es uns auch etwas Wichtiges zu sagen. Und ja, es hat uns, davon bin ich mittlerweile überzeugt, etwas Wichtiges zu sagen. Also es lohnt sich zuzuhören, auch für alle, die nicht so auf Strukturen stehen, hoffe ich zumindest. Letzte Woche musste ich ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Das müssen wir als Pastoren immer mal wieder in regelmäßigen Abständen. Und das tut man in Potsdam in dem schönen Bürgerservice-Büro. Wer von euch war schon mal da? Wahrscheinlich alle, die irgendwie in Potsdam wohnen, genau. Ist schön da, oder? Also kaum Leute, nahezu keine Wartezeiten, Essen und Trinken umsonst, bequeme Sessel, falls man doch mal warten muss. Ist richtig nett. Ja, natürlich nicht. Also alle, die schon mal da waren, wissen das. Ich bin dahin. Ich war froh, dass ich für mein Fahrrad noch so einen freien Spot draußen erwischt habe, wo ich das anschließen konnte an diesem Geländer da und nicht irgendwo wild da auf dem Vorplatz das stehen lassen musste. Und dann kam ich da hoch, man kommt in diese große Empfangshalle und dann darf man sich ausruhen, gehe ich die linke Treppe oder gehe ich die rechte Treppe. Da könnte man eine Studie drüber machen, wer links und rechts geht. Ist mal ganz spannend. Ich bin rechts gegangen. Auf jeden Fall kommt man hoch und man läuft in so einer Aura des murrenden Wartens. Ja? Die Leute stehen da genervt, sitzen, stehen, warten. Und in der Regel sind das alle die, die noch nicht lange in Potsdam sind, weil die, die lange in Potsdam sind, wissen, ich gehe da nicht hin, ohne einen Termin zu haben. Aber alle anderen, die das nicht wissen, gehen dahin und stehen und sitzen und warten und warten und gucken sehnsüchtig auf diese Anzeigetafel, bis ihre Nummer aufblinkt und der entsprechende Schalter. Und wenn sie ganz blöd erwischt haben, dann blinkt die auf und sie sind nicht schnell genug, weil sie auf ihr Handy gucken die ganze Zeit und ihre Nummer verfällt und sie können von vorne anfangen. Also das kommt auch manchmal vor. Aber wie gesagt, ich habe ja gelernt, wir sind schon eine Weile in Potsdam, ich hatte einen Termin. Und das hieß, ich kam 10 Minuten mit 10-minütiger Verspätung dann auch dran. Das war voll in Ordnung, hatte zwar keinen Sitzplatz für die 10 Minuten, aber das war alles voll in Ordnung. Jetzt ist es natürlich total einfach, da hinzugehen und sagen, ey, sich voll aufzuregen, was macht ihr denn hier? Das geht ja gar nicht, das ist ja schlimmer als beim Arzt oder wie auch immer. Ich muss hier warten und so weiter. Aber man muss mal feststellen, immerhin sind die guten Leute da für 180.000 plus Einwohner zuständig in Potsdam. Und ich finde, dafür ist das echt ziemlich gut geregelt und die machen das auch ziemlich gut. Ja? Man bekommt eine Aufrufnummer, da kann nicht jeder machen, was er will oder der Stärkste ist dann vorne. Man muss schön so eine Nummer ziehen und dann gucken, dass man drankommt. Es gibt eine große Anzeigetafel, also nicht wie bei manchen Ärzten im Wartezimmer, wo einer so und man versteht sowieso nichts, sondern man kann das sehen. Ja? Man kann dann da hingehen, es gibt mehrere Schalter und in der Regel sind auch mehrere Schalter besetzt und geöffnet. Es gibt sogar Stühle und Tische, an die man sich setzen kann, wenn man das Glück hat, noch einen freien Stuhl zu erwischen. Und ich meine, es gibt sogar einen Wasserdispenser, das weiß ich aber nicht ganz genau, habe ich nicht wahrgenommen. Aber ich meine, sogar verdursten wird man da nicht. Jetzt stellt euch mal vor, da sind nicht nur 180.000 Leute, sondern ein komplettes Volk, circa 1 Million Leute. Ungefähr ein Drittel von Berlin. Und da gibt es nicht ein schönes Rathaus mit einem Bürgerservice, mit einer guten Organisation, sondern das Ganze findet unter freiem Himmel statt und, damit es nicht so angenehm ist, in der Wüste, wo die Sonne knallt, wo kein Schatten ist, wo es richtig, richtig heiß ist. Keine Aufrufnummern, kein Wartezimmer, keine Stühle, keine Tische, Wasser musst du dir selber mitbringen. Und es gibt nur einen einzigen Schalter und an dem sitzt Mose. Und Mose scheint noch nicht mal in dem Text, den wir hier lesen, eine Empfangsdame gehabt zu haben, die wenigstens versucht, das Chaos so ein bisschen zu organisieren, sondern die Leute kamen einfach so, wie sie wollten und sie drängten sich um Mose den ganzen Tag. Allerdings, bei Mose ging es nicht um polizeiliche Führungszeugnisse oder ein Perso oder was weiß ich, ein Parkausweis, Anwohnerparkausweis, sondern ging es um viel, viel wesentlichere Sachen, Rechtssachen, Streitigkeiten, Fragen des Verhaltens, Fragen des Glaubens. Wie sollen wir glauben? Wie sollen wir uns aufgrund unseres Glaubens verhalten? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir das alles regeln? Und Mose mit seinen 80 plus Jahren sitzt da und empfängt einem nach dem anderen, um Streit zu schlichten, Recht zu sprechen, Gottes Willen für die konkrete Situation erfragen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mal anstrengende Gespräche geführt habt. Als Pastor hat man hin und wieder das Vergnügen. Eine Stunde reicht mir komplett, dann ist mein Tag gelaufen, dann kann ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie Mose drauf war, aber den ganzen Tag, von morgens Sonnenaufgang bis abends, wo das Licht ausging, die hatten ja noch nicht elektronische Beleuchtung, schon gar nicht in der Wüste. So lange saß der da und regelte die Sachen. Und was uns dann hier berichtet wird, ist eigentlich schnell erzählt. Jethro, sein Schwiegervater, bei dem hat Mose 40 Jahre lang gelebt. Der kam aus dem Land Midian, heutiges Saudi-Arabien, Jordanien, da in der Ecke. Und der hat quasi ihn besucht, nachdem die ganze Geschichte mit dem Exodus gelaufen ist, kam mit Moses Frau, also seiner Tochter, und hat ihn sozusagen in der Wüste besucht, seine Tochter sozusagen bei Mose wieder abgeliefert und ist eine Weile geblieben. Und dann beobachtet er seinen Schwiegersohn bei seiner Arbeit. Und der tut das, das fällt vielleicht nicht sofort auf, aber der tut das als ein guter Mentor. Der tut das so, wie ein guter Mentor das eigentlich tun sollte. Das Erste ist, er beobachtet. Er lässt Mose mal machen. Er beobachtet. Das Zweite ist dann, er stellt gute Rückfragen an Mose. Er möchte besser verstehen, was machst du denn da eigentlich? Warum machst du das alleine? Hat das einen Grund? Weil es kann ja einen Grund haben, möglicherweise. Er hört dann Mose zu, weil Mose antwortet ihm auch, er erklärt ihm das. Und dann durchdenkt der Jethro das etwas näher, beurteilt die Sache und dann gibt der Mose einen guten Rat, aber nicht, du musst das so machen, wie dein Schwiegervater das sagt, sondern er gibt ihm einen Rat und sagt, du, prüf nochmal, ob das wirklich von Gott dran ist und wenn, dann schenke er dir Gelingen und dann tu das. Und der Rat, den er ihm gibt, das ist ein rettender Überlebensrat. Wichtiger Ratschlag. Was für einen Rat gibt er ihm denn? Jethro versteht, dass Mose eine ganz besondere Rolle für das Volk Israel hatte. Und diese Rolle, diese Funktion, die soll er auch weiterhin ausführen. Aber damit er das machen kann, damit er diese spezielle Rolle wirklich auch ausführen kann, da muss er zuerst, Mose, lernen, das Wichtige von dem Dringenden zu unterscheiden. Mose muss lernen, mit der Hilfe von Jethro das Wichtige von dem Dringenden zu unterscheiden. Und Jethro hat den Blick dafür, das Wichtige von dem Dringenden zu unterscheiden. Was war denn das Dringende? Das Dringende waren im wahrsten Sinne des Wortes die Menschenmengen, die sich um Mose drängten und etwas von ihm wollten, nämlich Weisung für ihr Leben, Richtung, Streitschlichtung, so alles total wichtige, relevante Sachen. Aber für Mose war das Drängende, weil er es erstens gar nicht alleine schaffen konnte, es war viel zu viel für eine Person und zweitens, weil ihn das von dem Wichtigen abhielt, von dem Zentralen, von dem Eigentlichen, was er nämlich tun sollte und das war, das sagt Jethro ihm auch, vor Gott das Volk vertreten oder man könnte auch sagen beten. Und zweitens, dem Volk Gottes Weisung und seine Ordnung lehren, oder man könnte auch sagen, Gottes Wort verkündigen. Das sind die absolut wichtigen und zentralen Aufgaben von Mose. Dazu ist er berufen und das ist im wahrsten Sinne des Wortes für die Zukunft des Volkes Israel überlebenswichtig. Wenn Mose das nicht mehr hätte tun können, wäre die Geschichte komplett anders verlaufen. Und deswegen ist dieser Rat von Jethro so wichtig und deswegen ist auch diese Stelle an diesem Punkt im Buch, zweiten Buch Mose so relevant. Ich glaube, wir Menschen, wir tendieren alle dazu, unser Leben dringenden Sachen unterzuordnen oder unser Leben von dringenden Sachen bestimmen zu lassen. Und oftmals ist es so, dass das, was wirklich zählt, das, worauf es eigentlich ankommt, worauf es wirklich ankommt, dass dafür dann oft keine Zeit mehr ist. Ich kenne das aus meinem Alltag so gut und ich vermute, wenn du so ein bisschen genauer hinguckst, du vielleicht auch. Da ist, ne, kurz vorm Frühstück muss nochmal eben das Formular ausgefüllt werden oder die Hausaufgabe erledigt werden. Oder vielleicht kennst du das auch aus dem normalen Alltag, da ist die Wäsche und die schreit einen förmlich an, der Abwasch, der einen anschreit, das muss gemacht werden und der Einkauf, das sind alles Sachen, die erledigt werden müssen und die wichtig sind, gar keine Frage. Das ist gar nicht der Punkt. Oder nochmal eben die Mail beantworten, gut, die Twitter-News zu lesen ist vielleicht nicht ganz so relevant, je nachdem. Aber es gibt ganz viele Dinge in unserem Alltag, die wie so drängend auf uns zukommen. Und denen gehen wir oft nach, weil sie eben auch so bedrängend auf uns zukommen. Aber das wirklich Wichtige, nämlich unsere Beziehung zu Gott, Zeit zum Beten, Zeit in der Bibel zu lesen und darüber nachzudenken, das fällt oftmals hinten runter. Wir alle, glaube ich, tendieren dazu, das wirklich Wichtige den dringenden Sachen zu opfern. Und was tun, wenn man das sieht und begreift und man möchte es anders machen? Vielleicht reagierst du so ähnlich darauf wie ich. Ich sage mir dann, Mist, das muss irgendwie anders sein. Da muss ich halt noch früher aufstehen oder noch effektiver sein, noch mehr schaffen, dass ich das auch noch reinbekomme. Das Problem ist nur, das ist so ein bisschen der Versuch, den Superman zu spielen. Aber keiner von uns ist das und soll es auch gar nicht sein. Und wenn wir das versuchen, dann ist über kurz oder lang es so, dass wir im Burnout landen oder komplett fertig sind, weil wir es einfach nicht hinkriegen. Und Jethro sieht das bei Mose. Und weil er das sieht, gibt er ihm diesen rettenden Rat und er sagt, suche dir geeignete Männer, denen du diese Aufgabe zum allergrößten Teil übertragen kannst. Und diese Männer sind dann die erste Anlaufstelle für die Menschen mit ihren Fragen. Und sie können diese normalen Dinge für die Menschen regeln. Und wenn es dann Punkte gibt, die zu kompliziert, zu crazy oder was weiß ich was sind, dann können sie diese Leute noch weiter zu dir schicken. Und um die Fälle kannst du dich dann kümmern. Also Mose wurde nicht arbeitslos. Der hat sich nicht aufs faule Häutchen gelegt oder wie auch immer, sondern der hat weiter was zu tun gehabt, aber so, dass er schaffen konnte. Und dann sagt Jethro zu Mose, mach dir die Last leichter und lass sie mittragen. Jetzt kommt's, wenn du das tust, sofern es Gott dir befiehlt, wirst du bei Kräften bleiben und dieses Volk wird seinen Bestimmungsort sicher erreichen. Und hier ist im Grunde die Lösung dafür, warum steht dieser Text hier an dieser Stelle in der Bibel, weil es keine Nebensächlichkeit war. Jethro hat das gesehen. Wenn Mose daran nicht etwas ändert, dann wird dieses Volk sich selber aufreiben. Dieses Volk wird im Streit und im Chaos sich selbst auflösen. Dieses Volk wird nicht, so wie Gott es versprochen hat, was der große Plan Gottes war, in das verheißene Land Kanaan kommen können. Es ging hier um nicht irgendeine Banalität, es ging hier um etwas total Zentrales. Und Mose, der große Mose, ist so demütig und so weise, dass er den rettenden Rat seines Schwiegervaters annimmt und umsetzt. Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet das für uns? Was heißt das für uns? Das Erste, was ich uns mitgeben möchte, ist die geschöpflichen und menschlichen Realitäten, so wie wir Menschen sind, zählen bei Gott. Unsere menschlichen und geschöpflichen Realitäten, die zählen bei Gott. Wenn du heute hier bist, weil du gern mehr über Gott erfahren willst, vielleicht bist du noch nicht mit ihm unterwegs, vielleicht kennst du ihn noch nicht, vielleicht hast du unterschwellig die Erwartung, etwas mehr von diesem Gott kennenzulernen, wie ist er denn? Dann kannst du hier an diesem Punkt etwas ganz Entscheidendes lernen, denn es gibt viele Glaubensrichtungen, viele Religionen oder was weiß ich was, die sagen, Es gibt so eine Zweiteilung, das Materielle, das, was wir hier sehen, das, was uns betrifft, körperlich und so, das ist alles minderwertig. Das ist so, ja, muss man machen, irgendwie, keine Ahnung, wir müssen essen, schlafen und so weiter. Aber das, was wirklich zählt, das, worauf es ankommt, ist das Geistliche, das, was mit Gott zu tun hat, das sozusagen darüber, das Metaphysische oder wie immer du das dann bezeichnen willst. Aber hier bei Gott sehen wir, hey, nee, das ist nicht voneinander getrennt. Man kann das unterscheiden, das tut die Bibel auch sehr wohl. Aber sie trennt das nicht voneinander. Unsere Bedürfnisse, unsere Bezüge, das, was uns Menschen ausmacht, das ist Gott nicht egal. Im Gegenteil, er kennt es und er beachtet es. Und das ist auch nicht minderwertig. Ja, wir sind Sünder, keine Frage, aber das ist Gottes Schöpfung. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Gott handelt nicht an seiner Schöpfung vorbei, sondern mit und durch seine Schöpfung. Er weiß, dass wir Menschen begrenzt sind. Wir haben nicht unendlich Kraft. Definitiv nicht. Auch wenn man sich mit 25 noch so fühlt. Aber Mose war schon über 80. Und wenn man 40 ist, merkt man es auch schon. Wir werden müde. Wir brauchen Erholung. So ist das einfach. Ich habe in der Vorbereitung ein schönes Zitat von meinem Lieblingsprediger C.H. Spurgeon gelesen. Er war Pastor in London, schon länger verstorben. Schon sehr lange verstorben. Aber der bringt es, wie ich finde, gut auf den Punkt. Er schreibt Folgendes. Lange in einer Stellung sitzen, noch dazu in einem schlecht gelüfteten Zimmer und dazu ein von Sorgen gedrücktes Herz. Da haben wir alle Bestandteile für einen Kessel von Schwermut, besonders zur Zeit der Herbstnebel. In London ist das keine tolle Zeit. Ein kräftiger Schluck Seeluft und ein tüchtiger Spaziergang im Wind füllt zwar die Seele nicht mit Gnade, aber den Körper mit Sauerstoff, was das nächstbeste ist. Ja, und so ist es. Überleg mal für dich, für dein Leben, wie viel von Niedergeschlagenheit, von gefühlter Anfechtung, von Müdigkeit ist vielleicht gar nicht so sehr eine geistliche tiefe Anfechtung, wo alles gegen dich schießt, sondern vielleicht liegt es einfach daran, dass du zu wenig Schlaf hast, dass du einfach mal ein bisschen durchatmen musst, vielleicht brauchst du mal Urlaub, vielleicht brauchst du mal wirklich Entspannung. Und wisst ihr, manche Versuchungen zur Sünde, die wir alle kennen, sind besonders dann stark, wenn man müde ist, wenn man fertig ist, wenn der Adrenalinpegel nicht mehr so hoch ist, sondern eher der abgefallen ist und so weiter und so fort. Und was wir dann brauchen, ist Erholung, ist Schlaf. So ist unser Körper, so hat Gott uns auch gemacht. Deswegen die Frage, wann erholst du dich? Und ich meine nicht mit Netflix und irgendwelchen sonstigen Geschichten, sondern ich meine, wann erholst du dich? Wann tankt deine Seele auf in der Natur? Wann hast du Zeit zur Regeneration? Wo würde sich deine Stimmung und Befindlichkeit deutlich verbessern? Einfach nur dadurch, weil du anfängst, gesünder zu essen und ein bisschen Sport zu machen. Also, Mose war so demütig, den guten Rat anzunehmen. Und ich glaube, wir sehen hier, Gott kümmert sich um unsere geschöpflichen und menschlichen Begebenheiten. Aber das nächste, was wir lesen, oder was ich weitergeben möchte, was wir eben von Mose gelesen haben, ist genau das: Sei demütig genug, den Rat von gottesfürchtigen Leuten zu hören und auch anzunehmen. Jethro diente demselben Gott wie Mose. Wir haben das vorher gehört und gelesen. Ja? Er kommt ihn besuchen, er erzählt Mose ihm alles, ey, was Gott für uns getan hat. Und auch Jethro hat schon vorher dem Jahwe gedient. Aber dann opfert er und die ganzen Ältesten kommen dazu, die feiern ein Fest und so weiter. Und es wird deutlich, Jethro verehrt denselben Gott. Und das ist für vielleicht den einen oder anderen von uns auch ein ganz interessanter Punkt, denn wo hast du Leute in deinem Leben, die ehrliches Interesse an dir haben, die Gott folgen und die in dein Leben sprechen dürfen? Ich glaube, unsere Generation hat so ein bisschen verlernt, uns guten Rat von den richtigen Leuten zu holen. Also wir sind schnell dabei, irgendwelche Ratgeber zu kaufen in den Buchshops, 7 Schritte zum Blablabla und so weiter. Noch beliebter ist, YouTubern zuzuhören, ja? Die dann ganz tollen Rat für uns haben und so. Und jeder weiß, nee, ist ja total blöd. Und trotzdem fängt jeder plötzlich an, so zu reden wie die, was ich schon nicht verstehe. Aber gut, wie auch immer. Wir haben uns unsere Quellen für Rat besorgt, ja? Aber was wir verlernt haben, ist, auf die Menschen zu hören, die wirklich guten Rat geben, die uns kennen, die uns lieben, die mit Gott unterwegs sind. Und ich habe eine kleine Challenge, Neudeutsch, für dich. Deine Kleingruppe, das kann so ein Ort sein, wo du das mal ausprobierst. Wie wäre es, wenn das nächste Mal, wenn du eine Sache hast in deinem Leben, muss ja jetzt nicht unbedingt die tiefste Sache sofort am Anfang sein, aber eine Sache, wo du einfach nicht weißt, wie soll ich mich da verhalten, was soll ich da tun, wie soll ich mich da verhalten? Vielleicht sagst du einfach mal deiner Kleingruppe, hey, so sieht's aus, ich weiß mir da gerade keinen Rat, ich weiß es nicht. Könnt ihr mit mir auf Gott hören und habt ihr guten Rat? Und dann macht das doch mal als Kleingruppe. Vielleicht nicht sofort, also die Männer müssen da vor allen Dingen ruhig sein, die haben immer sofort die Lösung, sondern erstmal ruhig sein, erstmal vielleicht eine Runde drehen, ein bisschen beten, ein bisschen hören und das nächste Mal, hey, ich glaube, das könnte vielleicht was sein, nimm es einfach mal, prüf selber vor Gott, nicht der Herr hat zu mir gesagt, du musst das und das, so nicht, sondern so wie Jethro halt, ja, könnte ja vielleicht eine gute Sache sein. Das dritte, das ist mehr ein Punkt für uns als erlebt Familie und das ist der, was lernen wir daraus, können wir mitnehmen. Wir werden nur dann dauerhaft für Gott unterwegs sein können, wenn wir einander befähigen, Verantwortung und Lasten teilen. Wir werden nur dann dauerhaft für Gott unterwegs sein können, wenn wir einander befähigen, Verantwortung und Lasten teilen. Es gibt einige Gemeinden, die es heute nicht mehr gibt oder die es so gerade noch gibt, in denen Menschen geradezu verheizt worden sind, weil sie diesen Rat entweder nie gehört haben oder nicht umsetzen wollten. Das hat immer ganz unterschiedliche Perspektiven. Es kann sein, dass die Gemeinde wollte, dass der Pastor alles macht, ja, angefangen von, also wie Mose, halt keine Empfangsdame, die Pastoren in Gemeinden, die machen alles, wirklich, bis zur Homepage und Hausmeister und so weiter und so fort. Das ist viel zu viel, es geht überhaupt nicht. Aber er wird ja dafür bezahlt, ne? So nach dem Motto, dann kann er das ja machen. Oder aber, gibt es genauso häufig, der Pastor will überall seine Finger im Spiel haben. Er will immer die Kontrolle haben. Und in Gemeinden, die gar keinen Pastor haben, können es die Ältesten sein, können es die Leitung sein, es muss nicht immer nur die Hauptämtlichen sein. Aber es gibt immer diese zwei Perspektiven. Ja? Und beides ist das, was wir hier eben nicht sehen, was wir nicht tun sollen. Es ist interessant, im Neuen Testament, kurz nachdem Jesus auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, Pfingsten passiert ist, da wächst die Gemeinde wie wild. Mehrere tausend Leute, also es war eine Mega-Gemeinde in Jerusalem damals, ja. Und die hatte eine Leitung, nämlich bestehend aus den 11 Aposteln in dem Fall, oder 12, die hatten ja einen nachgewählt. Und in dieser Gemeinde kommt es nach kurzer Zeit, hört, zu Streitigkeiten, zu Unwillen. Und worüber? Weil eine Fraktion von Witwen nicht mehr mit dem Essen versorgt wurde und die andere Fraktion schon. Also die Gemeinde damals hatte auch eine sehr große diakonische Arbeit und die eine Fraktion bekam halt nicht mehr das Futter, was sie kriegen sollten. Und was macht die Gemeinde? Wie immer in solchen Sachen, sie rennt zur Leitung hin und sagt, das läuft nicht mehr, kümmert euch gefälligst, so ungefähr. Also haben es wahrscheinlich ein bisschen netter gesagt. Und die Apostel haben sich gedacht, ja richtig, da müssen wir uns drum kümmern. Aber, und das ist das Coole, ich bin mir sicher, die haben Exodus super, super aufmerksam gelesen, weil sie wussten, die Gemeinde ist nichts anderes als das Volk Gottes und es gibt so viele Parallelen. Und dann sind sie mit Sicherheit zu Exodus 18 gekommen und haben genau das hier gelesen. Und dann lesen wir im Neuen Testament, was die 12 Apostel taten. Ich lese euch das vor. Da riefen die 12 die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten, es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selber werden uns weiterhin dem Gebet und der Weitergabe des Wortes Gottes widmen. Und das haben sie dann getan. Stellt euch mal nur für einen Moment vor, die Apostel hätten gesagt, oh ja, nee, Moment, das stimmt. Wir müssen gucken, dass wir jetzt da irgendwie das regeln. Das ist ja richtig, dass die das Essen kriegen sollen. Das ist eine total wichtige, relevante Aufgabe. Das sind ja natürliche Bedürfnisse, stimmt ja auch. Und sie hätten darüber die Verkündigung des Wortes Gottes unterlassen und das Gebet. Was wäre passiert? Es ist immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, weil Gott ja auch noch im Spiel ist, aber mal so ganz vereinfacht gesagt, das Evangelium wäre nicht mehr großartig weiterverkündet worden. Oder man könnte es vielleicht auch ein bisschen weiterziehen, wir säßen heute nicht hier. Europa wäre nicht Europa, wie wir es kennen und wie es auch mal gewesen ist, weil das Evangelium vielleicht nie nach Europa oder nie so schnell nach Europa gekommen wäre. Also mit anderen Worten, diese Sache ist nicht bloß eine Nebensache, das ist von zentraler Wichtigkeit für das Reich Gottes und für die Gemeinde. Und ich persönlich finde diesen Rat ziemlich einleuchtend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das macht Sinn. Aber die Frage ist ja trotzdem, warum funktioniert es oft nicht? Warum ist es dann doch nicht so einfach? Das eine ist natürlich, oft ist es Stolz. Stolz, der uns im Wege steht, diesen Rat anzunehmen. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Das eine ist, dass die Leiter oder die Verantwortung haben, einfach sagen, nö, ich will meine Macht behalten, ich will überall mitreden, ich will überall Kontrolle haben. In der Regel sind das super fleißige Leute, die einen extrem hohen Einsatz bringen. Bis spät in die Nacht brennt am Schreibtisch das Licht und die gönnen sich wenig Pausen. Aber manchmal steckt dahinter schlicht das, sie wollen überall mitreden und mitentscheiden. Sie müssen die Kontrolle behalten, denn ohne sie läuft der Laden nicht. Das betrifft übrigens nicht nur Pastoren oder so, das gibt es auf Hauskreisebene genauso. Das kann jeden von uns betreffen. Und ich kenne die Seite sehr gut. Und ja, es gehört viel Weisheit dazu, zu wissen, wo man Kontrolle abgibt und wo man sie behalten muss oder teilweise behalten muss. Aber so oder so, egal wie, wenn man das nicht tut, wenn man nicht sozusagen den Rat in diesem Fall befolgt, den wir hier in der Bibel bekommen, dann fügt man der Gemeinde Gottes großen Schaden zu, definitiv. Aber es gibt auch noch eine andere Seite, die verhindert, dass es funktioniert. Und das, es finden sich keine qualifizierten Leute. Jethro sagt ja nicht, such dir irgendwen. Hauptsache, du machst es nicht mehr. Das wäre der direkte Weg ins Chaos, in die Korruption, ins Desaster. Und ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Gruppen, mit Gemeinden hast, aber ich könnte dir ein paar Beispiele nennen, wo das so gewesen ist, wo man gesagt hat, ach komm, die Qualifikation für Leute, das findet man eh nicht und so kommen wir nehmen, wer will. Wer den Arm hebt, der ist sozusagen gewählt und ist dran. Und das ging ins absolute Desaster. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber was kann man denn dann tun? Was kann man denn gegen diese Beweggründe oder diese Hinderungsgründe tun? Als Leiter natürlich, dass man Verantwortung abgibt, dass man darauf aus ist, dass man seinen Stolz überwindet, dass man andere versucht zu befähigen, Verantwortung verteilt und so weiter. Und es gibt ein paar coole Übungen, die Gott uns mitgegeben hat. Zum Beispiel das Opfer. Wir opfern ja keine Tiere mehr, aber das Prinzip beim Opfern ist, ich gebe etwas, was mir sehr wertvoll ist und gebe das Gott. Und so können wir manche Dinge, die wir so krampfhaft festhalten, wo wir sagen, da kann ich die Kontrolle nicht abgeben, da muss ich dran, das ist meins sozusagen, können wir Gott quasi geben und sagen, hier, ich lege es zurück in deine Hand. Du kannst mir das zurückgeben, was wichtig ist, was du denkst, was wichtig ist, aber ich gebe es dir. Das ist so eine Übung, ist eine gute Übung für die, die Verantwortung tragen. Es gibt aber auch noch eine Übung, ist der Sabbat. Wir feiern den Sabbat nicht mehr so wie die Israeliten, müssen den auch nicht mehr so feiern, die mussten ja strikt halten und so. Aber das Prinzip dahinter ist nach wie vor super und gut und das Prinzip gilt. Und das ist, dass wir an einem Tag in der Woche aufhören zu arbeiten und zu ruhen, mir Zeit für Gott und für die Menschen, für das Leben an sich zu nehmen. Und wisst ihr, was ich damit zum Ausdruck bringe, ist das Wohl dieser Welt und das Wohl von mir und meiner Familie hängt nicht an dem Erfolg meiner Firma oder meiner Arbeit, es liegt nicht ultimativ in meiner Schaffenskraft, sondern es liegt bei Gott. Und ich vertraue dir so sehr, Gott, dass ich einen Tag ruhen darf. Was für ein Geschenk. Ist aber auch gleichzeitig eine tolle Übung. Eine tolle Übung, immer wieder loszulassen. Also das könnte man einfach ein bisschen weiter praktizieren. Aber es gibt noch eine, nämlich wenn entsprechende Leute einfach nicht da sind, qualifiziert Leute, was kann man denn da tun? Und es ist schlicht und ergreifend so, werde zu einem Mann, dem man Verantwortung übertragen kann. Werde zu einem Mann, dem man Verantwortung übertragen kann. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich das so sage, dann fühlen sich ja die ganzen Frauen total benachteiligt. Soll ich das sofort verallgemeinern und sagen, wer zu einem Menschen, der Verantwortung tragen kann? Und wisst ihr was? Ich habe es absichtlich nicht gemacht. Ich bleibe bei den Männern, weil ich glaube, dass gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, die Herausforderung Gottes exakt besonders an dem Punkt an uns Männer geht. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinden in Europa vornehmlich, vielleicht auch in anderen Ländern, oftmals nicht wirklich wachsen, nicht in den Quark kommen und das Evangelium in die Welt tragen, weil uns vor allem solche Männer fehlen. Also, fühlt euch überhaupt nicht benachteiligt, liebe Frauen, aber ich rede jetzt mal ein bisschen mehr zu uns Männern. Was für Männer fehlen uns denn? Wozu sollen wir denn werden, ihr Lieben? Tüchtige, zuverlässige, die Gott fürchten, die die Wahrheit lieben und Bestechung hassen. Das sind die Qualifikationen. Und das sind Männer, die anpacken können, Leute, die was schaffen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und die die Mehrarbeit, wenn sie denn Verantwortung bekommen, auch packen können. Sie sollen zuverlässig sein und das heißt, man kann sich auf ihr Wort verlassen. Wenn sie sagen, ich mache das, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie es machen, es sei denn, sie haben wirklich wichtige Gründe. Das Zentrale ist, sie fürchten Gott und das bedeutet, sie haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Auf ihn hören sie und ihr Leben richten sie nach ihm aus und leben es mit ihm. Sie lieben die Wahrheit, das heißt, sie sind ehrlich, sie sind nicht in Lebenslügen verstrickt und bauen ihr Leben auch nicht auf Lügen auf. Und sie hassen Bestechung, das heißt, sie haben Rückgrat. Sie können für Positionen einstehen. Sie hängen ihr Fähnchen nicht immer in den Wind und sind auch nicht immer von der Meinung der anderen abhängig. Und schon gar nicht sind sie nur auf ihren eigenen finanziellen Vorteil bedacht. Man könnte auch sagen, einsatzwillige Männer, auf deren Wort man sich verlassen kann, die Gott und seinem Wort gehorchen, ihn lieben und sich nicht vom Geld locken lassen. Und wahrscheinlich sitzt du jetzt hier als Mann und denkst dir, wäre ich schon so, Mr. Perfect, alter Schwede. Nein, es geht nicht um die Perfekten dabei, das ist keiner. Es geht nicht darum, ob man immer aufrecht durch die Gegend geht, sondern es geht darum, in welche Richtung man läuft, selbst wenn man fällt. Darum geht's. Denn solche Männer werden nicht geboren, solche Männer werden geformt. Ich habe eben von den Aposteln erzählt, die die Gemeinde führen und gelernt haben, wie Mose das Wichtige von dem Dringenden zu unterscheiden und Gottes Ziele zu verfolgen. Waren das schon immer geeignete Leute? Also wer so ein bisschen das Neue Testament gelesen hat und die 12 Kerle kennt, weiß, nein, definitiv nicht. Die einen waren hinter dem Geld her, die anderen waren nicht ehrlich und die Beziehung zu Gott war so lala. Wie sind die zu diesen Männern geworden? Indem sie mit Jesus unterwegs waren und bei ihm gesehen haben, was es bedeutet, ein Mann zu sein, der tüchtig ist, der eine absolut lebendige und innige Beziehung zu Gott hat, auf dessen Wort man sich zu 100% verlassen kann, der die Wahrheit liebt und zu ihr steht, ja, sie selber ist, und dem es nicht um den persönlichen Vorteil geht. Und genauso läuft das auch bei uns heute. Wir wandern nicht mehr mit Jesus durch die Gegend, aber wir gehen bei Jesus in die Schule. Und wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir sehen, wie er ist, dann ist er sozusagen unser Vorbild, dem wir nacheifern wollen. Und so werden wir zu solchen Männern, ich sag mal Klammer auf, auch zu solchen Frauen, also da könnt ihr euch wieder inkludiert fühlen, aber bei Jesus gehen wir in die Schule. Und eben diesen Männern, das ist ja das Erstaunliche, hat Jesus hinterher die Verantwortung übertragen und gesagt, Johannes 20,21, Friede sei mit euch, als er auferstanden ist. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Warum hat Jesus das alles getan? Warum hat er Verantwortung übernommen? Warum hat er nicht nach seinem eigenen Vorteil geguckt? Warum hat er all das gelebt? Schlicht und ergreifend deswegen, damit du und ich mit Gott versöhnt werden können. Damit du und ich ans Ziel kommen. Es geht darum, dass Menschen mit Gott versöhnt werden und ans Ziel kommen. Und deshalb, glaube ich, muss auch für uns als erlebt, für dich persönlich, das gelten, dass das, wie du lebst, was du tust, wie wir uns strukturieren als Gemeinde, wie wir organisieren, wie wir arbeiten, wie wir unser Leben leben, dass es so ist, dass wir das Wichtige tun, und uns nicht von dem Dringenden, von dem Wichtigen abhalten lassen. Und es gilt, du bist wichtig. Für das, was Gott vorhat mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, bist du wichtig und Gott will dich gebrauchen. Und ich möchte das bewusst als Herausforderung formulieren. Lass dich von ihm zu einem Menschen formen, den er gebrauchen kann. Es ist nicht irgendeine Banalität, dass das hier drin steht. Das ist zentral und wichtig. Und ich bin gespannt, was Gott tut, wenn wir seinem Rat folgen und uns bemühen, das so zu leben. Amen.